Die heutige Lesung kommt aus Jesaja 46, 1 bis 13. Der Bell ist gebeugt, der Nebras gefallen, ihr Götzen sind den Tieren und Vieh zuteil geworden, so dass sie müde tragen an eure Last. Ja, sie fallen und beugen sich allesamt und könnt die Last nicht retten, und sie selbst sind in Gefangenschaft gekommen. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle übrigen vom Hause Israel, die ihr vom Mutterleib an von mir getragen werdet und vom Mutter her auf mir liegt. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun, ich will heben und tragen und erretten. Nach wem bildet und nach wem vergleicht er mich denn? Nach wem messt er mich, den ich gleich sein soll? Sie schütten das Gold aus dem Beutel und wägen das Silber mit der Waage dar und lohnen den Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, von dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf der Schulter und tragen ihn und setzen ihn an seinen Platz. Da steht er und weicht nicht von seinem Ort. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Denkt doch daran und seid fest, Übertreter, nehmt es zu Herzen. Denkt ans Früheres von Alters her, denn ich bin Gott und sonst keiner. Ein Gott meinesgleichen gibt es nicht, der euch vorher verkündige, was nachher kommen wird, und längst bevor es geschieht und sage, mein Plan besteht und ich tue alles, was mir gefällt. Ich rufe an Adler von Osten einen Mann, der meinen Plan ausführt aus fernem Land. Was ich sage, das lasse ich kommen, was ich denke, das tue ich auch. Hört mir zu, ihr mit stolzen Herzen, ihr fern seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht fern. Mein Heil lässt sich nicht auf sich warten, denn ich will sie und das Heil geben und in Israel meine Herrlichkeit. Das waren die Worte des lebendigen Gottes.
Danke, Herr, dass dein Wort deine große Liebe verkündigt. Danke, dass dein Wort kräftig und stark ist, um unsere Herzen zu dir hinzuwenden. Und genau darum bitten wir dich nun in Jesu Namen. Amen. Ja, wir alle kommen früher oder später an einen Punkt, an dem unsere eigenen Kräfte und Ressourcen nicht mehr ausreichen. Und wir uns Gedanken machen müssen, was kann uns jetzt noch helfen. Das kann für manche altersbedingt sein, aber die meisten von uns werden schon früher an diesen Punkt kommen. Vielleicht ist es eine herausfordernde berufliche Krise, ein Trauerfall. Aber manchmal sind es auch die ansonsten schönen Seiten des Lebens, wie zum Beispiel eine Geburt, neues Leben, das uns an diesen Punkt führt. Und vielleicht ist das besonders so in Zeiten von Corona. Zusätzliche Sorgen und Bedenken belasten uns. Und in den letzten Wochen allein musste ich mehr als einmal von Schülern hören, die in dieser Zeit besonders mit Angstzuständen zu kämpfen haben. Also schon ganz junge Menschen können an diesen Punkt kommen, gerade in dieser Ausnahmesituation, sich überfordert fühlen und wissen, meine Kräfte reichen nicht aus. Ob wir in dieser Zeit Halt finden können, ist eine Frage. Dafür, ob wir in dieser Zeit Halt finden können, ist eine Frage von entscheidender Bedeutung. Es ist die Frage, welchen Gott verehrst du? Welchen Gott verehrst du? Auf welchen Gott setzt du deine Hoffnung und gibst ihm damit die Ehre? Das ist unser erster Punkt. Welchen Gott verehrst du? Der Prophet Jesaja schreibt für eine Zeit, in der ähnlich der unseren, neben dem Gott der Bibel, auch viele andere Götter um die Anbetung von Gottes Volk eifern. Gerade die babylonischen Götter Bel und Nebo, von denen wir gerade gelesen haben, stehen in einem besonders guten Licht, so scheint es. Die Babylonier sind mächtig und erfolgreich. Und wenn wir schon kurz einen Blick in Kapitel 47 vorauswerfen, dann wird dort vor allem Weisheit genannt und Wissen als Erfolgsgaranten für Babylon. Natürlich gibt es diese babylonischen Götter heute so nicht mehr. Aber bevor wir diesen Abschnitt deshalb vorschnell als unbedeutend für uns abtun. Sollten wir uns daran erinnern, dass auch wir in einer ähnlich pluralistischen Gesellschaft leben. Verschiedene Religionen und Weltanschauungen eifern um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Anbetung. Und selbst die alten babylonischen Anschauungen liegen gar nicht so weit hinter uns, wie man es vielleicht vermuten könnte. Man muss sich nur ein Horoskop anschauen, dann ist man schon mittendrin im babylonischen astrologischen Pseudowissen. Ein Horoskop verspricht auch heute noch einen Blick in die Zukunft, Kontrolle über unser Leben, genau wie es die Götter damals den Babyloniern verheißen haben. Wie es der Natur des Pluralismus entspricht, gibt es daneben auch noch zahllose andere Dinge, auf die man seine Hoffnung setzt, von denen man sich Sicherheit verspricht. Und nicht immer geschieht das bewusst. Für uns war es einmal der Sommerurlaub, weil wir dachten, wenn ich es bis dahin schaffe, dann geht es weiter. Es kann aber auch eine Beziehung sein, von der man sich Sicherheit im Leben verhofft. Ein gefülltes Bankkonto vielleicht, ein Job, Gesundheit. Und meine Frage ist, wovon versprichst du dir gerade am meisten? Woran machst du deine persönliche Sicherheit fest? In einem Zeitalter, das von Pluralismus auch unter Religion und Weltanschauung geprägt ist, zeigt uns der Blick in Jesaja Kapitel 46 die Gefahr auf, wenn man den falschen Gott anbetet. Und die Botschaft, die Jesaja für uns hat, lautet: Der Gott, den du verehrst, bestimmt auch deine Zukunft. Der Gott, den du verehrst, bestimmt auch deine Zukunft. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Nur wenn man auf den wahren Gott setzt und auf keinen falschen, hat man Anlass zur Hoffnung. In den Versen 1 bis 7 erinnert Jesaja uns deshalb an den Gott der Bibel, den Gott, der die Schwachen trägt, der Gott, der die Schwachen trägt. Was wir brauchen, ist ein Gott, der uns durch schwere Zeiten tragen kann. Denn entweder trägt unser Gott uns oder wir tragen ihn. Entweder trägt er uns oder wir schleppen uns in unseren Alltagssorgen mit einer zusätzlichen Last ab. Im vorigen Kapitel in Jesaja hatte er einen Eroberer angekündigt, der Babylon besiegen und Israel befreien wird. Und in dieser Krise erweisen sich die großen Götter Babylons als Last für diejenigen, die ihre Hoffnung auf sie gesetzt haben. Jesaja verdeutlicht das mit einem Bild hier am Anfang in Kapitel 46 von einer religiösen Prozession. Den Tieren und dem Vieh werden die Götzenbilder aufgeladen. Sie werden durch die Straßen gefahren und dabei verehrt und angebetet. Das Problem mit ihnen ist, es sind menschengemachte Götter. Sie müssen getragen werden. Sie haben keine Kraft, andere zu tragen. Sie müssen selbst geschleppt und transportiert werden. Und Jesaja sagt, genau so werden alle falschen Götter zur Last für die, die ihren Lebensweg mit ihnen beschreiten wollen, die ihre Hoffnung auf sie setzen. Außer seinen Alltagssorgen muss man auch noch diese Götter mit sich herumschleppen, die nur so viel Kraft haben wie die Menschen, die sie verehren. Und wie wir wissen, unsere Kraft ist endlich. Anstatt dass diese Götter Menschen tragen könnten, ermüden sie Menschen und Tier, so heißt es in Vers 1, ihre Götzen sind den Tieren und dem Vieh zuteil geworden, sodass sie sich müde tragen an eurer Last. In Vers 2, sie fallen und beugen sich allesamt und können die Last nicht retten. Und sie selbst sind in Gefangenschaft gekommen. Die Babylonier haben kraftlose Götter verehrt, stellt sich an diesem Punkt heraus, als Gottes erwählter Eroberer Babylon überfällt und die Stadt einnimmt. Wie steht es mit uns? Verehren wir den wahren Gott, der uns in unserer Schwachheit tragen kann? Nun, ich denke, wenn man Christ ist, wird man wie selbstverständlich sagen, na klar, ich glaube an den Gott der Bibel. Ich denke, es lohnt sich an der Stelle, dass wir innehalten. Ja, denn auch wenn wir uns schon viele Jahre zu Christus bekennen, kann es sein, wenn es um die konkreten und praktischen Seiten des Lebens geht, dass wir uns von anderen Dingen tragen lassen. Ja, ich hatte schon erwähnt, vor einigen Jahren meinten wir als Familie, dass wir unbedingt den Sommerurlaub brauchen, weil er uns durch den stressigen Rest des Jahres tragen wird. Aber während wir unsere Hoffnung auf diese Zeit der Erholung setzten, wurden wir immer müde. Und nicht nur das, auch die Urlaube, von denen wir uns erhofften, so viele hofften, hingen von uns ab. Wir mussten sie organisieren. Wir mussten das meiste aus ihnen machen. Wir, letztlich trugen wir den Urlaub, nicht der Urlaub uns. Es war ein falscher Gott. Und jeder brachte dabei seine eigenen Erwartungen mit, überhöhte waren es noch dazu. Am Ende kamen wir genauso müde zurück, wie wir gegangen waren. Und damit sage ich natürlich nicht, dass Christen nicht in den Urlaub gehen sollten. Aber man kann ein gutes Geschenk von Gott unbemerkt zu einer tragenden Kraft erheben. Und damit verherrlichen wir etwas anderes als Gott. Israels Erfahrung mit Gott steht dagegen im völligen Gegensatz zur Erfahrung der Babylonier. Das macht Vers 3 klar. Dort heißt es, Gottes Volk wurde von Mutterleib an von Gott getragen. Schon immer liegen sie auf Gottes Schultern und er trägt sie wie ein Schaf, wie ein Hirte seine Schafe. Und schaut euch Vers 4 an. Dort kündigt Gott an, dass er sie auch in Zukunft tragen wird. Bis ins hohe Alter, sagt er, wenn die Kräfte sie verlassen und bis sie grau werden, will er sein Volk heben und tragen und erretten. Was für eine wunderbare Botschaft für die, die sich Gott anvertrauen und für das Volk Israel. Aber all das konnte das Volk nicht davon abhalten, neidisch auf die Götter der anderen zu blicken. Trotz ihrer eigenen Erfahrungen mit Gott waren es Bel und Nebo, die ihnen kraftvoller, attraktiver erschien. Und heute ist es vielleicht das Haus des anderen. Der Job, der Beruf, den ich mir ersehne, das Bankkonto, das prall gefüllt ist. Oder die Frau oder der Mann, den ich meine, unbedingt zu brauchen. Sie alle können zu falschen Göttern werden. Und wenn wir uns erhoffen, dass sie uns tragen, werden am Ende wir diese Götzen tragen und uns an ihnen zugrunde schleppen. Und es stimmt natürlich, dass diese Dinge uns in gewisser Weise tragen können. Ja, aber es ist auch wahr, dass diese Kraft nicht in ihnen selbst steckt, sondern in Gott, der sie gebraucht, um uns zu segnen. Gott segnet diese Dinge, genauso wie er andere Dinge segnen kann. Und auch wenn du keins von diesen Dingen hast, kann und wird Gott dich tragen. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Also verlass dich nicht auf falsche Götter, sondern verlass dich auf den Gott, der dich trägt. Verehrst du den wahren Gott, der die Schwachen trägt. Ja, der nächste Punkt lautet, der Gott, der die Geschichte lenkt. Der Gott, der die Geschichte lenkt. Ja, diesem Punkt sind wir in den letzten Wochen schon mehrfach begegnet, deshalb wollen wir uns nur kurz mit ihm befassen. Hintergrund in diesen Versen 8 bis 11 ist wieder dieser mysteriöse Eroberer, der im vorigen Kapitel schon den Namen Kyros bekam, lange bevor der persische König Kyros überhaupt die Bühne betrat. Er ist der Adler aus dem Osten, der in Vers 11 genannt wird, der Gottes Plan ausführen und Gottes Volk retten wird. Und auch hinter dieser Aussage steht wieder der Aufruf, sich dem wahren Gott anzuvertrauen, der Herr über die Geschichte ist. Die Babylonier sind der Gegenentwurf. Sie versucht mit ihrem Wissen und ihren eigenen Fähigkeiten ihre Geschichte zu kontrollieren, ihre Geschicke zu kontrollieren. Und auch die Israeliten müssen der Tatsache ins Auge blicken, dass sie immer ihr eigenes weltpolitisches Süppchen kochen wollten. Deshalb werden sie hier als Übertreter bezeichnet. Sie wollten lieber ihre eigene Geschichte unter Kontrolle halten, anstatt sich dem Lenker der Geschichte anzuvertrauen. Wie ist es mit dir? Willst du deine eigene Zukunft kontrollieren oder vertraust du sie dem Gott an, der die Geschichte lenkt? Gott will, dass alle Menschen erkennen, dass keiner seine eigenen Geschicke in der eigenen Hand halten kann. Ja, die Fäden laufen alle bei Gott zusammen. Aber er lädt uns ein, dass wir Teil werden, Teil von seiner Geschichte. Und das ist die eine Geschichte, die zum Erfolg führt. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die uns in die Ewigkeit trägt. Der Gott, den du verehrst, bestimmt deine Zukunft. Für Verehrer von falschen Göttern sind das schlechte Nachrichten. Und wie wir in Vers 8 schon gesehen haben, müssen es sich auch die Israeliten gefallen lassen, sich als Übertreter bezeichnen zu lassen. Im Kontext ist klar, dass ihre Übertretung darin besteht, dass sie die falschen Götter als höher erachten als ihren Gott, der sie in der Vergangenheit so oft errettet hat, allem voran aus Ägypten, diesem Land der Sklaverei. Aber auch wenn wir uns selbst vielleicht an dieser Stelle, so wie wir es im Sündenbekenntnis schon getan haben, als Übertreter erkennen, dann erinnert uns unser dritter Punkt daran, dass Gott uns deshalb nicht im Stich lässt. Und die gute Botschaft ist, dass Gott der Gott ist, der Übertreter rettet. Gott ist der Gott, der Übertreter rettet. Der Gedanke des Übertretens taucht auch in den Versen 12 bis 3 und 13 wieder auf. Dort wird deutlich, was Menschen dazu gebracht hat, andere Götter zu verehren. Schaut euch Vers 12 an, dort heißt es, es sind Menschen mit stolzem Herzen. Ja, was ist ja das Problem mit einem stolzen Herzen? Nun, es sind stolze Herzen, wollen nichts über sich haben. Sie suchen Autonomie von Gott, nicht die Abhängigkeit, die sich im Tragen lassen zum Ausdruck kommt. Und weil sie selbst ihre Geschicke lenken wollen, lehnen sie den wahren Gott ab, der allein die Kontrolle hat. So wie die Babylonier mit ihren Göttern letztlich die eigene Zukunft sichern wollen, so suchen auch die Israeliten andere Weisen, andere Götter vielleicht sogar, damit sie dem wahren Gott ihre Zukunft nicht anvertrauen müssen. Und Vers 12 sagt, dass sie durch dieses Streben, schaut euch das an, weit entfernt sind von Gottes Gerechtigkeit. Hört mir zu, ihr mit stolzem Herzen, die ihr fern seid von der Gerechtigkeit, sagt Gott hier. Glauben und Vertrauen entspricht Gottes Erwartung an uns. Ja, so geben wir ihm die Ehre, indem wir sagen, du bist vertrauenswürdig, dir vertraue ich mich an. Ein stolzes Herz bringt es nicht über sich, sich auf diese Weise vor Gott zu demütigen. Und die Psalmen und mit ihnen der Apostel Paulus in Römer 3 lassen keinen Zweifel daran, dass das jeden Einzelnen auch heute noch betrifft, auch uns. Wir alle würden viel lieber unsere eigene Zukunft sichern, als uns im Glauben ganz von Gott abhängig zu machen. Wir alle sind Übertreter, weil wir Gott nicht als Gott der Geschichte wahrhaben wollen, als Gott, der uns Schwache trägt. Nun aber die gute Nachricht für alle, die wissen, dass sie Übertreter sind, kommt in den Worten von Vers 13. Gott bringt seine Gerechtigkeit den Ungerechten nahe. Er schenkt sein Heil, seine Erlösung in Zion und so verherrlicht er sich selbst. Gott errettet Übertreter. Das ist eine wunderbare Botschaft, weil wir uns nicht davor verstecken müssen, dass wir Übertreter sind. Für die Menschen damals bedeutet diese Verheißung die Rückkehr in das gelobte Land. Aber dahinter steckt eine viel größere Erlösung, ein viel größeres Heil, das wir erst mit der Ankunft von Jesus Christus wirklich ganz erkennen können. Dort sehen wir, dass Gott die Ungerechten gerecht spricht, die Übertreter errettet. Und das wirft hier im Propheten Jesaja schon seinen Schatten viele Jahrhunderte vor Jesus Christus heraus. Das Evangelium ist die wunderbare Botschaft, dass Gott die Übertreter rettet. Und ich möchte dir heute zusagen, wenn du jemand bist, der Gott noch nicht vertraut, dass niemand, kein Übertreter, jenseits von dieser Hoffnung ist. Keiner ist so schlimm, dass Gott ihn nicht erretten könnte. Das heißt nicht, dass wir nicht böse, nicht schlimm, kein Übertreter wären, sondern dass Gottes Kraft ausreicht, jeden Einzelnen von uns zu retten, jeden Übertreter. Gott will dir die Tür zu seinem Reich öffnen. Und er sagt, ich will dich retten. Vertrau dich mir an. Versuch nicht, dein eigenes Schicksal zu leiten und zu lenken. Vertrau es mir an. Der erste Abschnitt hat uns gezeigt, wie entscheidend es für unser persönliches Wohlergehen ist, dass wir den wahren Gott verehren, weil er uns trägt, weil er die Geschichte lenkt und weil er diejenigen errettet, die zu ihm als Übertreter kommen und Vergebung suchen. Und vielleicht fragt sich an der Stelle der ein oder andere, was das mit dem Titel dieser Predigt zu tun hat. Zahltag für Babylon. Nun, der zweite Abschnitt in Kapitel 47 kündigt diesen Zahltag an. Und an ihrem Schicksal führt die Bibel uns vor Augen, wie es denen ergeht, die wie Babylon Abhängigkeit von Gott Stolz, in ihrem Stolz ablehnen. Ja, der Gott, den du verehrst, bestimmt deine Zukunft. Und nur der wahre Gott kann deine Zukunft sichern. Und die Frage über den zweiten Teil lautet deshalb, welche Zukunft erwartet dich? Welche Zukunft erwartet dich? Gerade wir im Westen sind es gewöhnt, unser eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wer gesundheitsbewusst lebt und sein Geld geschickt anlegt, wer seine Karriere zielstrebig verfolgt und sich darüber hinaus noch mit den richtigen Leuten umgibt, Stichwort Networking, dem ist der Erfolg sicher. Ja, so lautet das Mantra der westlichen Welt. Und wenn wir uns umschauen, dann scheint sich dieses Mantra auch noch zu bestätigen. So wie die Israeliten damals auf die Götter der vermeintlich Stärkeren schauen, so können wir auf diese Dinge schauen und in sie unsere Hoffnung setzen. Das Problem mit dieser Lebensphilosophie ist die gleiche wie mit Bel und Nebo. Dieselbe Erfolgsformel galt auch schon im alten Babylon. Babylon wurde allerdings völlig unerwartet und in kürzester Zeit restlos vernichtet. Keiner sah es kommen. Auf einmal steht Kyros vor den Toren Babylons. Und damit wir wissen, welche Zukunft uns erwartet, tun wir deshalb gut daran, uns zu erinnern, dass Gott der Gott ist, der Gott, der die Hochmütigen demütigt. Lesen wir ab Vers 1 in Kapitel 47. Steig herunter, Jungfrau, du Tochter Babel, setz dich in den Staub, setz dich auf die Erde, denn die Tochter der Chaldäer, der Babylonier, hat keinen Thron mehr. Man wird dich nicht mehr die Zarte und Verwöhnte nennen. Nimm die Mühle und mahle Mehl, lege deinen Schleier ab, hebe die Schleppe, entblöße die Schenkel, wate durchs Wasser, damit deine Blöße aufgedeckt und deine Schande sichtbar wird. Ich will mich rächen und kein Mensch soll mir abbitten. Das tut unser Erlöser, dessen Name Herr Zebaoth ist, der Heilige in Israel. Was wir sehen, ist, dass Hochmut Babylon zum Verhängnis wird. Auf Kosten anderer hat sie sich ein bequemes Leben gemacht. Sie war die Zarte und Verwöhnte unter den Völkern. Und sicherlich gab es im Laufe der Geschichte auch immer wieder neue Völker und Nationen, auf die das zutreffen würde. Aber wenn man sich heute fragt, wer die Rolle Babylons einnimmt, dann ist es schwer, nicht an den Westen zu denken. Erst im weiteren Verlauf bekommen wir dann auch weitere Anhaltspunkte, was zu diesem Hochmut geführt hat. Ich denke, das ist wichtig für uns zu erkennen, wenn wir uns heute in dieser Situation wiederfinden. Und es war einerseits Babylons Erfolg, der den Menschen zu Kopf gestiegen ist, aber, wie wir in Vers 3 sehen, hat Babylon seinen Erfolg auf eine Weise errungen, die Gottes Rache auf sich zieht. Ist das nicht ein beängstigender Gedanke, dass Gott sich rächen könnte? Babylon hat seinen Erfolg auf ungerechte Weise erzielt. Und deshalb entspricht es Gottes Gerechtigkeit, dass er Ungerechtigkeit nicht ungestraft lassen kann. Sonst würde er sich selbst an dieser Ungerechtigkeit mitverantwortlich machen. Gott muss auch Rächer sein. Er wird die Hochmütigen demütigen. Und welche Zukunft uns erwartet, hängt deshalb auch davon ab, wie wir auftreten. Hochmütig oder demütig. Nicht nur gegenüber Gott, sondern auch unseren Mitmenschen. Gott demütigt die Hochmütigen. Der zweite Punkt, der schon angeklungen ist und an dem sich unsere Zukunft entscheidet, ist die Erkenntnis, dass Gott der Gott ist, der die Unbarmherzigen richtet. Der Gott, der die Unbarmherzigen richtet. Lesen wir ab Vers 6. Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entweihte, übergab ich sie in deine Hand. Aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch für die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Und du dachtest, ich bin eine Herrin für immer. Du hast dir das nicht zu Herzen genommen und das Ende nicht bedacht. Gott war über sein Volk zornig, deshalb gab er es in die Hände Babylons. Es war sein Gericht über Israel. Aber das gab Babylon noch nicht das Recht, unbarmherzig mit ihnen umzugehen. Trotz all der babylonischen Weisheit hat die Stadt das Ende Israels nicht als Warnsignal für sich erkannt. Israel war stolz und wurde dafür gerichtet. Babylon ist hochmütig. Und deshalb wird auch über Babylon gleichermaßen Gottes gerechtes Gericht ergehen. Daran, dass Gott Israel und Babylon gleichermaßen straft, sehen wir, dass Gott nicht mit zweierlei Maß richtet. Das sollte eine Warnung an uns sein, damit wir Hochmut und Unbarmherzigkeit konsequent aus unserem Leben verbannen. Aber wir sollten uns nicht nur auf das Ende von Israel und Babylon als Warnsignal fokussieren, sondern wir sollten uns auch die gute Seite an diesen Versen bewusst machen. Denn einerseits ist es unheimlich ermutigend zu sehen, dass Gott selbst im Gericht über sein Volk immer noch Barmherzigkeit walten lässt und sie von anderen auch fordert. Ist das nicht wunderbar? Selbst wenn Gott richtet, fordert er Barmherzigkeit. Man muss das natürlich auf den neuen Bund unter Jesus Christus übertragen. Dort sind Gläubige sowieso nicht mehr unter Gottes Gericht, weil Jesus dieses Gericht ganz und gar ertragen hat. Aber wir sind trotzdem unter Gottes Disziplin. Gott erzieht uns. Und deshalb werden auch wir schwere Zeiten durchmachen. Und auch in dieser Zeit können wir gewiss sein, dass Gott ein barmherziger Gott ist, der sie auch von anderen verlangt. Und eine Sache, die uns vielleicht in dieser Zeit besonders am Herzen liegt, ist Gottes Gericht über unser Land. Wir haben uns weit von Gottes Gerechtigkeit entfernt. Und ich denke, wir sehen an vielen Ecken und Enden, dass Gottes Gericht stattfindet. Aber auch dann dürfen wir uns doch darauf verlassen, dass Gottes Charakter immer Barmherzigkeit ist, dass es nie zu spät ist, umzukehren und dass Gott die Übertreter, die umkehren, rettet. Babylons Zukunft entscheidet sich daran, dass ihr der eigene Erfolg zu Kopf gestiegen ist, In ihrem Hochmut meinen sie, ich bin eine Herrin für immer. Und deshalb glauben sie, sich alles erlauben zu können, unbarmherzig sein zu können, weil sie meinen, sie sind niemand Rechenschaft schuldig. Gottes Antwort darauf ist sein Gericht. Also lasst das uns ein Warnzeichen sein, damit wir Barmherzigkeit üben. Denn auch daran entscheidet sich unsere Zukunft. Der dritte entscheidende Punkt dafür, welche Zukunft uns erwartet, ist die Erkenntnis, dass Gott die Selbstanbeter und mit ihnen jede Form der Selbstanbetung bloßstellt und beendet. Gott ist der Gott, der die Selbstanbeter bloßstellt. Wir hatten uns schon darüber Gedanken gemacht, dass der eigene Hochmut dazu führt, dass man den wahren Gott, dem man sich nicht unterordnen will, durch falsche Götter oder andere Dinge in unserer Zeit ersetzt, die man vermeintlich kontrollieren kann, ohne seine Autonomie aufgeben zu müssen. In Vers 8 wird hier nun der Umkehrschluss deutlich, denn dort sagt Babylon in ihrer Arroganz, ich bin es und sonst keine. Ja, daran wird die Selbstanbetung von Babylon bloßgestellt. Ja, diese Wortwahl, wenn ihr zurückschaut in Kapitel 46, Vers 9, ist genau gleich mit der Selbstbeschreibung Gottes in diesen Kapiteln. Dort sagt nämlich Gott, Kapitel 46, Vers 9, ich bin Gott und sonst keiner. Babylon stellt sich an Gottes Stelle. Ja, wie hinter allen falschen Göttern, auch heute noch, steht hinter den Babylonischen letztlich eine Selbstvergötterung, mit der man sich selbst ins Zentrum stellen will und deshalb Gott zur Seite schiebt, durch einen anderen Gott, der kleiner ist als wir, ersetzt, damit man selbst im Zentrum seines Lebens stehen kann. Und wenn du das tust, dann musst du wissen, dass Gottes Gericht über dir schwebt. Und du bist zur Umkehr aufgerufen. Was Babylon zu maßloser Selbstüberhöhung treibt, haben wir zum Teil schon erkannt. Ihr ist der eigene Erfolg zu Kopf gestiegen. Aber ihr Erfolg hat einen Ursprung, der auch uns zu denken geben sollte. Denn hier in Kapitel 47, Vers 10, sagt Gott an Babylon gerichtet, deine Weisheit und dein Wissen hat dich verleitet, dass du in deinem Herzen sagtest, ich bin es und sonst keiner. Seht ihr das? Vers 10. Ich bin es und sonst keine. Und die Form des Wissens sah damals sicherlich anders aus als heute. Aber die Parallelen sind unübersehbar. Denn auch heute noch ist Wissen Macht. Viel Wissen und Weisheit verleitete Babylon dazu, zu sagen, ich bin's. Und genauso groß ist die Versuchung heute, dass man Wissen und zum Teil auch die Wissenschaft verabsolutiert. Und zum Teil geschieht es, glaube ich, gar nicht mal gewollt von den Wissenschaftlern, dass Politik und Medien die Wissenschaftler so sehr hochstilisieren, dass man sie fast sagen hören kann oder dass man ihnen die Worte in den Mund legt, ich bin's und sonst keiner. Weil mit Wissen Macht einhergeht. Natürlich kann Selbstvergötterung auch viele andere Formen annehmen, wenn man attraktiv ausschaut oder besonders gut kommunizieren kann, wenn man besonders gebildet oder besonders viel Geld in der Tasche hat, dann wird das leicht zur Versuchung zu sagen, ich bin's. Ja, ich im Zentrum und sonst keiner. Aber wir sehen hier, Gott demütigt die Hochmütigen. Er richtet die Unbarmherzigen und er stellt Selbstvergötterung bloß und beendet sie. Und diese Warnungen aus Jesaja 47 sind wichtig auch für uns. Damit es nicht am Ende für uns heißt, Zahltag, sondern damit wir eine Ewigkeit mit Gott verbringen können. Indem wir uns in unserer Schwachheit vom wahren Gott tragen lassen, indem wir unsere Geschicke bewusst, bereitwillig und sogar freudig von ihm lenken lassen, anstatt sie in die eigenen Hände nehmen zu wollen, und indem wir uns von ihm retten lassen, und uns eingestehen, dass wir Übertreter sind. Auf diese drei Weisen schenkt er uns eine sichere und gewisse Zukunft in Jesus Christus. Wir sind für die Ewigkeit gemacht. Also lassen wir uns doch von dem Gott dorthin bringen, der uns tragen kann, der uns Sicherheit schenken kann, der uns unsere Zukunft garantieren kann. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, wir bringen unsere Gedanken, unsere Herzen nach dem, was wir gehört haben, vor dich und wollen dir zuallererst bekennen, dass wir in unseren Herzen oft stolz sind und Übertreter, dass wir unsere eigene Zukunft sichern wollen, anstatt sie dir zu überlassen, sie dir anzuvertrauen, dass wir vielleicht auch unbarmherzig darin handeln, wenn wir unsere eigene Zukunft sichern wollen, unsere Macht ausbauen, unseren Einfluss verstärken. In so vielem liegt die Versuchung, unbarmherzig gegenüber anderen zu sein. Ja, Herr, und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Übertretern Gnade verheißt, der Übertreter rettet. Und wir sind dir unermesslich dankbar dafür, dass du uns in Jesus Christus gezeigt hast, dass du die Ungerechten gerecht sprichst. Und dem wollen wir uns anvertrauen. Und Vater, für alle, denen das schwerfällt, dieser Schritt, ihre eigene Autonomie aufzugeben und sich mehr und mehr abhängig von dir zu machen, sich von dir tragen zu lassen, für all die bitte ich dich, dass du in ihrem Herzen bewirkst, dass sie sich auf dich einlassen und im Glauben dir begegnen. In Jesu Namen. Amen.